Auf die heutige Folge freue ich mich total, denn normalerweise sitze ich ja hier mit meinem Freund Freddy am Tisch.
Und deswegen freust du dich auch.
Deswegen freue ich mich eigentlich jedes Mal auf eine Folge, aber heute habe ich ja zwei Freunde hier, weil ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, welchen von euch ich jetzt länger kenne. Zumindest ist heute auch Olli Vnuk hier mit am Tisch. Hallo mein Hase.
Guten Tag.
Na?
Freut mich sehr.
Es ist schön, dich zu sehen. Ihr beiden kennt euch auch, ne? Woher kennt ihr euch eigentlich? Ihr habt euch eben
pass auf, nee,
umarmt.
Ja, wir kennen uns. Ich habe nämlich einen Kumpel, der ist Johannes Strate, und der hat mir die Nummer gegeben, damit ich den Olli mal anfragen kann für
das ist
einen
ja ein super Connector.
Und dann haben wir telefoniert und
wir haben uns nie live getroffen.
Das ist das erste Mal, ja.
Ach, aber ich kam hier rein und stand mir so ein wunderschöner Mann gegenüber und
danke.
Den habe ich gleich umarmt.
Und Freddy. Und Freddy.
Zuckerbrot und Kneipe mit Johannes Strate und Freddy Radeke.
Das ist doch schön. Ihr habt euch so herzlich umarmt, als ob ihr euch auch schon seit 10 Jahren kennt. Aber das heißt ja, ihr habt gute Telefonate gehabt. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung für einen Podcast.
Du hast halt einen Fanboy umarmt.
So.
Ja. Bin ich mit Stromberg groß geworden.
Jetzt, das ist der Moment, wo Olli aufsteht und rückwärts
genau, und jetzt kannst du gehen. Und meine erste Frage ist dann natürlich, gehst du jetzt sofort, wenn ich irgendwie der Ulf?
Nö, überhaupt nicht.
Okay,
nee,
alles
ist
klar.
Doch schön. Ist schon 20 Jahre her fast, also die erste Folge
das
zumindest.
Das ist so absurd, ne?
Aber klar, ich finde es ja toll, überhaupt mit irgendwas identifiziert zu werden. Da kann man ja froh sein als Schauspieler.
Ja, das stimmt in der Tat. Aber du, also wie lange hast du Stromberg gemacht? Ich habe keine
10
Ahnung.
10 Jahre.
Das ist ja irre. Aber deine neue Serie machst du jetzt ja noch länger, ne?
15 Jahre. Nord-Nord-Mord.
Das ist wirklich verrückt.
Mhm.
Ja.
Da warst du von Anfang an dabei.
Ja, genau.
Irre.
Das hat sich nicht überschnitten, ne?
Hat sich's überschnitten? Doch, es hat sich überschnitten.
Okay.
Doch. Aber ich bin eigentlich, also ich glaube, ich bin jetzt seit 27 Jahren Schauspieler und habe von Anfang an immer Reihen gehabt. Ich fand es immer toll, irgendwie über viele Jahre irgendwas zu machen, miteinander zu wachsen. Ich bin, glaube ich, an sich vom Mensch her ein loyaler und integrer und pflege die wenigen Freundschaften, die ich habe, genauso wie die Serien, in denen ich arbeiten darf.
Das tust du manchmal, das stimmt. Ja,
ey, aber und diese Serie, ne? Irgendwie 10 Millionen in der Quote teilweise.
Nord Mord, ja.
Das ist ja.
Ja, mehr geht halt nicht im Fernsehen, ne?
Erfolgreichste Reihe Deutschlands und das erfolgreichste Programm des ZDFs auch.
Ein verdammter Superstar. Und letztes Mal, als wir zusammen essen waren, vor, ich glaube, ungefähr 6 Wochen oder so, ihr dreht ja die Hälfte immer auf Sylt.
Mhm.
Hast du erzählt, auf Sylt seid ihr richtig, wenn ihr da dreht, jeder weiß, dass ihr da seid. Da seid ihr ziemliche Superstars, ne?
Ja, da haben wir so ein bisschen diesen Wusso oder diesen Lindenstraßen Fame, ja.
Ist es die einzig relevante Serie, die da gedreht wird?
Es ist die einzige überhaupt, glaube ich, ja. Also okay. Es ist schon so, dass man muss auch ein bisschen aufpassen, ne? Vor 2 Jahren ist dort so ein Restaurant abgebrannt.
Und ihr war das?
Und ich wachte morgens auf und las die Zeitung und dann stand irgendwie, die Kripo wurde schon eingeschaltet und ich habe ad hoc auf mein Handy geguckt, ob mich mein Chef angerufen hat.
Ja, ist gut.
Weil man schon so in dem Ding drin ist und war dann auch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt.
Dass dich mal wieder keiner angerufen hat, ne?
Ja. Letztes Jahr wurde in meine Wohnung eingebrochen und dann kam die Kripo und hat gemeint, ja, die sind von da und da rein und hier und so. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich bin seit 15 Jahren Fernsehkommissar. Und die sind definitiv nicht hier reingekommen.
Ich weiß.
Und ich hatte recht.
Ernsthaft?
Ja.
Aber war es doch wahrscheinlich ein total unangenehmes Argument, dass die Polizisten so, also guter Mann, sie sind Schauspieler. Ja?
Nee, ich habe nochmal einen Experten kommen lassen, der hat das dann
recht
bestätigt.
Okay.
Yes. Na gut, es waren auch sehr junge Kollegen, die können ja auch nicht alles wissen.
Das ist ja auch so ein Erfahrungsding.
Ja,
eben. Ich meine, und deine Recherche im Vorfeld dieser Serie vor gefühlten 25 Jahren, hast du dann ein Praktikum bei der Polizei auch gemacht und so Schießtraining und so ein Quatsch? Ja, ganz klar.
Ich möchte noch mal eben ganz kurz dieses, weil ich dich gleich auf Stromberg angesprochen habe und dein erfolgreiches, deine Serie, die du seit 15 Jahren machst, wie erfolgreich die ist und ich dich sofort mit Stromberg in Verbindung bringe. Ich habe meinem Papa gestern abends noch mal kurz eine WhatsApp geschrieben und habe ihn gefragt, kennst du den, guckst du das? Der ist nämlich morgen bei uns zu Gast und hat gesagt, hallo mein Junge. Doch, Oliver Vnuk ist mir als Schauspieler ein fester Begriff. Ich habe mir schon frühzeitig gesagt, dass er sehr wandlungsfähig ist. Insgesamt hat er in den letzten 25 Jahren in einer eindrucksvollen Zahl, ist nicht ChatGPT, ist mein Papa.
Das ist so Lehrersprech, das gibt
von,
es ja gar
nicht. Er
ist
Lehrer, von sehr bekannten und beliebten Serien und Filmen mitgespielt. Sollte etwa mal, und jetzt Vorschlag, sollte mal ein Film über Charles
Aznavour
gedreht werden, dann ist er alleine schon vom Aussehen her für die Rolle bestens geeignet.
Ja. Geil, aber dass du sofort auch, ja, ne? Ja, klar, aber dass du sofort weißt, wer gemeint, oder hast du den Film schon gedreht?
Nee, und ich hab das schon ein paar Mal gehört.
Okay. Ah, okay. Das,
Charlie Chaplin oder Charles Aznavour. Mhm. Aber
das stimmt.
Ich glaube, das wird es beides Mal nicht geben, leider, in Deutschland, dass da jemand auf die Idee kommt. Und vor allem mich dann
eine französische Produktion.
Ja, aber sehr nett, vielen Dank. Herzliche Grüße an deinen Vater. Aber das stimmt natürlich, deine Generation spricht mich auf Stromberg an und die Generation 45 plus dann auf Nord-Nord-Mord. Weil wer schaut schon deutsches Fernsehen?
Schaust du deutsches Fernsehen?
Ehrlich gesagt, relativ wenig. Ich mach's lieber. Aber das ist nicht besonders. Ich schreib gerne und lese nicht und spiele gerne und gucke nicht.
Kenn ich, dann hat man auch gar keine Zeit zum Gucken, so. Wenn man das herstellt.
Ja. Das stimmt total. Also sozusagen einfach Fernsehen einzuschalten. Aber ich meine, ihr seid wahrscheinlich total gut mit Einschaltquoten, aber ihr seid wahrscheinlich in der Zweitverwertung auch total gut, ne?
Ja, das wird ja auch immer wichtiger, ne? Wie die Abrufzahlen im Netz sind. Und da wird extrem geguckt drauf, weil auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen jetzt dann auf den Trichter kam oder auch schon länger natürlich, aber da den Anschluss finden muss.
Ja. Aber ich meine, wenn du seit 27 Jahren Schauspieler bist, dann gehörst du ja wirklich zu den 0,5%, die irgendwie immer zu tun hatten. Hattest du mal Jahre, wo du gedacht hast, scheiße, irgendwie dieses Jahr habe ich irgendwie nicht gedreht oder zu wenig gedreht oder vielleicht muss ich irgendwann mal, ich meine, ich kenne das Gefühl, muss ich irgendwann doch nochmal was anderes machen?
Nee, das gab es zum Glück nicht.
Das gibt's doch gar nicht.
Das gab es zum Glück nicht. Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es natürlich auch darauf ankommt, was dir wichtig ist. Also wenn du jetzt Kunst machen willst oder wenn du Dinge machen willst, die profund sind und du dann auch deswegen Sachen absagst, weil du sagst, es ist mir zu lapidar. Mein Wert war natürlich immer auch eine Familie zu ernähren. Ich habe relativ früh ein Kind gekriegt und ich habe natürlich auch Dinge gedreht, die ich jetzt eher aus monetären Gründen gemacht habe und nicht aus künstlerischen. Wenn ich Kunst hätte machen wollen, dann wäre ich am Theater gelandet.
Und dann würdest du von der Hand in den Mund leben.
Ja, wahrscheinlich auch nicht, muss ja auch nicht sein am Theater, aber das wäre ein komplett anderes Leben geworden.
Freddy, nun sind unsere Jungs hier allesamt schon ein bisschen älter, ne? Und ich meine, mit dem Baby haben die wirklich nichts mehr zu tun, aber manchmal wird man da schon so ein bisschen melancholisch und wünscht sich so diese kleinen, dicken Babybeine zurück, ne? Und weißt du, wo ich früher ganz viel war?
Weiß ich, haben wir schon drüber gesprochen, bei Babywalz.
Bei Babywalz, denn da gibt's halt einfach einmal alles.
Große Auswahl an hochwertigen Produkten für Babys und Kleinkinder von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken.
Ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug und Schwangerschaftsmode.
Gleichzeitig bietet Babywalz eine vielseitige Beratung online und vor Ort.
Das kann ich nur bestätigen. Hier in Hamburg gibt es eine große Babywalz-Filiale und da waren wir früher wirklich viel und wurden eigentlich immer top beraten.
Ja, und davon haben wir oft profitiert, weil ihr uns immer alles weitergegeben habt.
Win-win quasi. Payback-Punkte könnt ihr natürlich auch sammeln und mit dem Code ZUCKER10 erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich 30.04.
Das bedeutet, wenn ich für 100 Euro einkaufe, spare ich dann, lass mich mal ganz kurz, ich muss mal hier eingeben, 10 Euro?
Du bist so gut.
Ja.
Du bist so gut.
Mathe-Genie. Den Code und alles, was wir gerade gesagt haben zum Nachlesen, findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Deswegen am besten jetzt direkt auf www.baby-walz.de und nicht vergessen, Code heißt Zucker10.
Andererseits, ich bereite jetzt gerade Podcasts vor und bin nächste Woche auf so einer Convention eingeladen, was die KI angeht. Und wenn du dich damit wirklich beschäftigst, dann denkst du, dass ich den Job, den ich jetzt mache, wahrscheinlich auch nicht mehr bis zur Rente machen werde. Also diese Überlegung, was mache ich dann oder was kann ich mit meiner Expertise noch anfangen, da muss ich mir schon, glaube ich, oder müssen wir uns alle Gedanken drüber machen.
Ja, klar. Ja, ich meine, bei dir sind es ja auch mehrere Sachen. Ich meine, du schreibst ja total viel, ne? Drehbücher, führst Regie und bist Schauspieler. Nee,
Regie führe ich nicht. Regie habe ich nur einmal geführt und zwar bei dir.
So, bei einem Musikvideo, stimmt.
Bei einem Musikvideo.
Ach, genau. Ehrlich?
Ich mache mein Welches? Film mit mir.
Ja, 2010, im November in einem Park haben wir einen Tag
Hamburger
uns genommen und haben ohne Geld ein ganz sehr schönes Video gemacht, finde
ich. Ich mache meinen Frieden mit mir, war von meinem Soloalbum. Ja, stimmt. Olli hat Regie geführt. Ja, das war schön.
Ja. Muss ich mir direkt angucken.
Hast du noch nicht gesehen, dieses Meisterwerk?
Doch, ich muss es nochmal unter diesen Aspekten angucken.
Ja, stimmt.
Und dann hast du gesagt, nie wieder Regie.
Nee,
es ist schwer, mit den Hauptdarstellern in den Videos zu arbeiten, hast du gesagt.
Ja. Es war ein netter Cast, muss ich sagen. Kai Schumann hat mitgespielt, ja, auch ein bekannter Schauspieler. Dann hatten wir so ein altes Pärchen aus dem Altersheim um die Ecke. Das war ganz rührend irgendwie.
Und unseren Hauptdarsteller, der ist
Hannes
auch
Stelzer.
Verstorben mittlerweile. Ne? Ja. Der war aber damals auch schon sehr, sehr alt.
Der wäre wahrscheinlich jetzt 100.
Was. Bestimmt.
Ja. Ja. Ja, war ein guter Typ.
Nee, ich glaube, da müssen wir uns schon nochmal einen Kopf drüber machen. Also wenn man sich, wenn man da wirklich da tief eintaucht, da wird einem Angst und Bange. Was so.
Ich finde es auch ambivalent, weil als wenn man sich sein eigenes Grab schaufeln würde, wenn man es jetzt negativ betrachtet. Wir nutzen die Tools ja jetzt auch, wenn wir Drehbücher schreiben oder so, um zu recherchieren. Und dann hast du dieses Problem, dass du vielleicht nicht so viele Autoren zur Seite haben kannst, wie du gerne hättest oder bräuchtest für das, was du machen möchtest, weil kennst es selber, weil ja super viel gespart wird. Und man freut sich, dass das Projekt überhaupt startet. Und dann benutzt du aber dieses Tool, was ja sozusagen die anderen ersetzt, die du eigentlich gerne zur Seite hättest, aber merkst dann auch, dass es funktioniert. Und das fühlt sich manchmal ein bisschen merkwürdig an.
Mhm.
Aber es ist irre, wie schnell sich das entwickelt. Deswegen bin ich da auch immer auf der einen Seite total neugierig, aber ein bisschen Schiss habe ich auch, ja. Mhm.
Ja, dass man das irgendwie so als Assistent benutzt, finde ich, ist jetzt ja echt schon gang und gäbe, ne? Dass man ChatGPT schnell mal was fragt. Auch wenn ich Songs schreibe, frage ich da gelegentlich mal eine Sache. Aber
ja, wirklich. Es wundert mich gerade, dass ihr beide da schon so weit seid, dass ihr das benutzt.
Ich benutze es mega laienhaft wahrscheinlich. Aber also
so was reimt sich auf was gehen reimt oder sich,
genau ja oder ich immer scherzweise, wenn man Ballermann Songs geschrieben hat irgendwie was ist ein Thema hier, betrunkenes Pony oder irgendwie sowas, und das geht schon, aber ich will immer für meinen Job immer noch glauben, dass die Menschen nach wie vor auf so Live-Erlebnisse immer noch Lust haben.
Das glaube ich nicht.
Das ist so schön, weil du hast einfach so eine wahnsinnig schöne, positive Lebenseinstellung. Und dass du sagst, mir wird Angst und Bange, die wird nämlich sehr häufig Angst und Bange.
Ja, das
muss man schon dazu
das
sagen.
Warte, ich habe einen Titel für die Folge.
Angst und Bange.
Oliver Vnuk, die Sonne scheint mir aus dem Arsch.
Die Angst und Bange-Show.
Nicht.
Aber du meinst, dass die Leute dann doch immer mehr zu Hause sitzen und das einfach nicht mehr rausgehen? Also Essen liefern lassen, kein Problem. Ins Restaurant gehen, habe ich auch keine Lust drauf. Dann gucke ich einen Film, da ist natürlich keine Person mehr echt. Ich kann aber den Unterschied natürlich auch nicht erkennen, ob das jetzt echt ist, aber also, Oliver Vnuk hat seine Persönlichkeitsrechte an die KI verkauft.
Ich glaube, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Wir müssen, glaube ich, ganz klar sehen, was wir für unsere Werte halten und was wir festhalten und unsere Kinder.
Ja.
Ich glaube, dass unsere Kinder, oder wenn mir meine 19-Jährige erzählt, dass sie Schwierigkeiten hatten, 90 Minuten anzugucken, kann ich das vollkommen verstehen, weil mir geht es auch so. Oder dass sie eine andere Konzentrationsspanne, meine guckt sie so oder so nicht, aber eine andere Konzentrationsspanne hat und durch TikTok oder durch diese kurzen Videos auch andere Sehgewohnheiten, durch eine Schnittfrequenz andere Sehgewohnheiten geschaffen werden. Auch durch die Art der Filme, die sie sehen und auch durch das Narrativ. Also wie werden Geschichten erzählt? Was wird kulturell noch transportiert? Das geht von den ganzen möglichen, also ich glaube, dass wir einfach uns extrem schnell entwickeln und extreme Anforderungen an unsere Evolution gestellt werden. Wir kommen gar nicht mit der Digitalisierung hinterher. Also unsere Entwicklung als Menschen mit unseren Werten kommt dem gar nicht hinterher. Und wir so oder so nicht. Unsere Kinder werden Schwierigkeiten damit haben, müssen sich aber darauf einstellen. Und ich glaube, dass die Sehgewohnheiten werden sich dementsprechend ändern müssen, weil sie dann das irgendwie zum Fraß vorgeworfen kriegen und sie müssen das dann annehmen und dann ist es zu kompliziert oder?
Nee, ich bin.
Du bist einmal jetzt abgebogen, da muss ich jetzt überlegen. Aber das heißt, du meinst, der Content wird sich wieder ändern und wird wieder länger werden und die Sehgewohnheiten müssen sich dahingehend ändern oder es wird eben angepasst, die Dinge werden kürzer.
Wenn du halt nur Hafermilch zum Trinken kriegst, dann wirst du die Vollmilch vergessen.
Ja.
Und so ist es genauso.
So wird es mit 90 Minuten auch sein,
genau.
Weißt du.
Also
in der
halt
Musik ist es ja schon
bist,
so passiert.
So, ja, genau.
Wenn es gibt keine Alben mehr.
Ja.
Es werden nur noch einzelne Songs rausgebracht.
Genau. Ja,
es gibt
oder,
Playlisten,
oder,
keiner hält mehr ein Album.
Oder diese eine Kida Ramadan-Serie, die zum Beispiel, die ist eigentlich ein 90-Minuter, glaube ich, und dann haben die das 10-Minuten-Folgen gemacht. So, ne? Also, dass sich das vielleicht auch so der Duktus.
Total, aber das ist ja ändert. Das, was passiert. So, ne?
Ja.
Aber ich sag mal beim Konzert, ja, ich bin ja Musiker, ich denke immer nur an mich.
Hallo Bremen! Tschüss!
Da ist es ja so, das gibt ja immer nur so 3-Minütchen Songs, da wird ein bisschen gequatscht und der nächste. Und wenn du mal zwischendurch nicht aufpasst, ist auch nicht schlimm, weil so, ich glaube nur, vielleicht kann auch jemand einem 90-Minuten Fußballspiel nicht mehr folgen, aber trotzdem glaube ich, dass die Leute nach wie vor ins Stadion gehen, weil sie irgendwie diese Stimmung, diese Energie spüren wollen. Ist ja jetzt auch nicht so, dass die Zahlen bei Fußball zurückgehen. gehen. So, die bleiben ja konstant. Aber das sind in der Tat zwei unterschiedliche Sachen.
Ja, oder warum wird Podcast nach wie vor sogar noch immer mehr gehört? Immer noch mehr. Wo man sich viel Zeit nimmt. Vielleicht ist das.
Und kannst du dir auch vorstellen, dass man sich in 10 bis 15 Jahren eine Brille aufsetzt und dann irgendwie im Stadion sich befindet, obwohl man auf seiner Couch sitzt dann irgendwie Johannes Strate einem irgendwie persönlich einen Song widmet, wenn man es vorher sich wünscht. 100%. Ich habe jetzt gerade gesehen, auf einer Boss House hat sich von Volucup, glaube ich, heißt diese Firma, die Schauspieler oder Menschen an sich mit 42 Kamera innerhalb von 10 Minuten aufnimmt. Die sind in Babelsberg und die haben Boss House aufgenommen. Und dann konntest du auf irgendeiner Convention, auf irgendeiner Messe, konntest du mit denen tanzen im Raum. Die haben ihren Song gespielt und du konntest dich daneben stellen und hast dann, und dann konnte es aufgenommen werden und dann hast du halt mit Boss House
voll klar getanzt. Ey, Homeoffice. Ist doch super für dich dann irgendwann. Dann kannst du dein Konzert.
Genau, wir nennen das schon immer die Revolver Experience, wenn nur die Avatare nur noch auf Tour sind.
Ja, aber vielleicht ist es dann irgendwann mal zu aufwendig,
und ich glaube, es
dahin
ist,
zu gehen, weil es auch keiner mehr so kennt.
Ich glaube da nicht dran. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall so sein wird, dass man mit einer VR-Brille zu Hause sitzt und in einem Fußballstadion sitzt und das Ticket halt nicht $80 gekostet, sondern nur 10 und du bist halt dabei. Aber ich glaube, dass trotzdem parallel das Stadion voll sein wird und da Leute einfach hingehen. Weil ich glaube, das ist schon ein menschliches Bedürfnis, was hart zu killen sein wird, dass die Leute dann doch noch untereinander sein wollen. Ob sie dann ihr Handy in der Hand haben und da nur drauf gucken oder vielleicht auch einen Chip, eine Kontaktlinse, mit der sie ihr Leben regeln, das kann ich mir alles vorstellen. Aber gibt es irgendeine Zukunftsvision, wo die Leute wirklich nur noch drin sitzen und es gar keine öffentlichen Ereignisse mehr gibt, nichts mehr ist, sondern alles nur noch digital stattfindet und so? Also ich glaube, es gibt immer diese Gegenbewegung. Also ich meine, es gibt jetzt viele Kids, die legen das Smartphone weg und holen sich einen alten Nokia-Knochen, weil sie sagen, ich möchte nicht mehr so natürlich ist das eine Bubble und wir reden jetzt von Kreuz Köln, aber das sind eben auch Kids, die eine Generation prägen und die sagen, ich habe keinen Bock mehr abgelenkt, ich will kein Wort, ich will Nachrichten schreiben und erreichbar sein, fertig. So, und wenn sogar ein Tommy Schmidt erzählt, dass er das jetzt mal ausprobiert, glaube ich schon, dass es diese Gegenbewegung immer geben wird.
Also ich glaube, dass die Digitalisierung oder die KI oder das AI oder was da alles auf uns zurollt und auf jeden Fall ja auch schon da ist, das ist nicht eine Veränderung der Kultur wie der Tonfilm, der Schwarz-Weiß-Film zum Tonfilm, nein, sondern ich glaube, es ist eine Bewegung von der Dunkelheit zur Elektrizität.
Ja.
Ja? Und man, glaube ich, dazu, wenn die uns überrollt hat, muss es dann vielleicht wieder eine analoge Gegenbewegung geben, dass man wie während der Pandemie, dass man sich nach Verbindung sehnt.
So.
Und das muss erstmal wieder kommen. Weil wenn du jetzt irgendwie Arbeitsforscher, Zukunftsforscher, es gibt, ich habe jetzt gerade einem Professor von der Universität Konstanz irgendwie gelauscht auf dem Weg hierher, der hat das Future Lab und der erzählt, dass dass die Leute natürlich immer mehr im Homeoffice sein wollen. Ja. Und sie wollen jetzt durchschnittlich 3 Tage im Homeoffice sein, aber die 2 Tage wollen sie ins Büro, nicht um dort dann irgendwie an Videokonferenzen teilzunehmen, sondern sie wollen dahin, um in Verbindung zu gehen. Und ich glaube, dass dieser Wert Verbindung wieder gestärkt wird oder dann, dass man dann überlegt, was bedeutet denn Verbindung für mich? Warum brauche ich den anderen live vor mir? Und ich glaube aber, dass das total ins Hintertreffen rückt, weil wir so fasziniert sind und so gespannt sind und so viel Geld in diese KI reinläuft. Das Ding ist, glaube ich, dass wir gar nicht so weit sind als Menschen, was ich ja schon gerade sagte, dass wir sind noch gar nicht so weit. So, jetzt habe ich den Faden verloren.
Das macht aber nichts. Aber ich erstens finde ich, hast du total recht. Ich habe letztens auch gelesen, ich weiß nicht, wer es war, vielleicht war es Elon Musk, der hat gesagt, die KI-Erfindung ist größer als die Erfindung des Internets an sich. Was auch ein unglaubliches, das kann man fast nicht begreifen, ne? Aber ich glaube auch, dass es so groß ist, dass wir es noch gar nicht raffen können. Aber du
jetzt habe ich meinen Gedanken wieder.
Ja, okay, dann setze ich gleich
ja
wieder an.
Ja, weil wenn die KI natürlich so viele Jobs ersetzt, ne?
Ja.
Und wir dann irgendwie daheim sind und dann verdienen wir ja auch weniger Geld, ne? Es werden wahnsinnig viele Leute arbeitslos, sie müssen sich einen anderen Job ausdenken und so. Und die KI und die Firmen, die sie nutzen, produzieren Dinge, die sich am Schluss keiner mehr leisten kann. Also das ist das Erste, weil das Gap zwischen Arm und Reich ja noch größer wird. Das Zweite ist, dass wir uns natürlich mit unseren Jobs ja auch identifizieren und der Sinn des Lebens für uns ja auch in der Arbeit steckt. Und wenn der uns genommen wird, können wir nicht davon ausgehen, dass wir jetzt alle wahnsinnig Lust haben, Keramik zu bemalen und zu töpfern den ganzen Tag so. Und dann vielleicht mit einem bedingungslosen Grundeinkommen oder was der Staat sich dann irgendwie noch einfallen wird, damit zurechtzukommen. Das wird nicht reichen. Und deswegen hoffe ich dann wieder auf so eine Gegenbewegung.
Ja, und in Corona hat man es gemerkt. Ich will nur kurz da noch ansetzen, weil da war es ja so. Auf einmal ist es nichts, was schleichend passiert ist, sondern es war von einem Tag auf den anderen, ihr müsst zu Hause bleiben und ihr dürft gefühlt nicht mehr eure Nachbarn treffen. Und dann hat man von einem Schlag auf den anderen gemerkt, wie so ein Leben wäre, wenn jeder isoliert ist. Mhm. Und die meisten fanden es ehrlich gesagt fürchterlich und haben sich in kleinen Gruppen zum Spazierengehen getroffen. Und man hat auf einmal gefühlt das Ursprünglichste der Welt gemacht. Man geht spazieren, so, nur um sich zu treffen und sich ein bisschen live auszutauschen. Natürlich kannst du mit jedem deiner Freunde Videokonferenzen halten und Schule und all das ist passiert. Aber der Wunsch war da, sich persönlich zu treffen. Und ich glaube, dass das so tief in Menschen verwurzelt ist, dass das schon sich durchsetzen wird. Bitte,
Entschuldigung. Ich muss gerade an so ein Video denken. Hier auch wieder mein Vater und sein Bruder, also mein Onkel, die da irgendwie an der Kaffeetafel saßen. Ich habe früher alles aufgenommen mit der Videokamera. Und das habe ich noch irgendwo liegen. Da kam YouTube gerade raus und dann hat mein Onkel das meinem Vater erklärt. Ich sag, du, da gibt es YouTube und da können, das muss ich mir vorstellen, Leute selbstgedrehte Sachen ins Internet tun und das kann jeder gucken. Nein, was? Und ich habe gerade die Vision gehabt, wollen wir uns für in 10 Jahren verabreden und dann die Folge gemeinsam hören und selber kommentieren, weil ich kann mir auch, ich habe auch diese Skepsis, aber vielleicht auch so eine naive, positive, weiß ich auch nicht, vielleicht bin ich da naiv, aber ganz viele Sachen, die uns jetzt Angst machen, werden wahrscheinlich gar nicht so, oder die werden auf einmal einen Sinn ergeben und uns helfen und da wird auch was Gutes bei sein, so, aber es wird natürlich radikal, das glaube ich auch, das ist so.
Das ist wie mit dem Weltall, wir können das einfach, unser Gehirn kann das glaube ich noch nicht begreifen, was da gerade auf uns zurollt.
Genau.
Also das Gefühl habe ich dazu. Aber
ich glaube, ich habe es verstanden, kann ich dir erklären, hast du Fragen?
Ja.
Ja, lass uns das mal in den 10 Minuten.
Viele Fragen.
Also es kann aber sein, dass ich da auf einem digitalen Yoga-Retreat bin, aber ich würde einen Avatar vorbeischicken.
Ich wollte gerade sagen, ich schicke KI 2 vorbei, weil KI 1 muss gerade irgendwo ein Konzert spielen. Aber es ist doch schön, dass du so positiv in die Zukunft schaust. Schaust du auch positiv in die Zukunft?
Ja, nee. Aber vielleicht deswegen, vielleicht übernehme ich die Rolle, Angst zu machen, damit man dann aufwacht und dann an dem festhält, was gut ist.
War das schon immer so, dass du eher skeptisch in die Zukunft geguckt hast? Absolut. Oder ist das was Neues, weil bald die 5 vorne steht?
Sag mal.
Ich frage für einen Freund.
Die steht überhaupt nicht vorne. Die steht noch, also vor mir, aber noch 2 Jahre entfernt.
Ja. Ab 4 fängt man doch an.
Dass die ansteht. Das ist ja genau.
Ich glaube, dass das aber nicht ich bin, sondern das ist ein Glaubenssatz meiner Eltern. Also dieses skeptische oder dieses.
Aber du bist
dieses,
ja nicht deine Eltern.
Doch, natürlich bist du.
Aber du kannst dich ja davon irgendwann freimachen nach sehr, sehr vielen Therapien, die wir doch alle gemacht haben. Du doch auch.
Ja, natürlich. Aber trotzdem nisten ja Dinge in einem. Und
absolut. Also
wenn zum Beispiel meine Eltern. Also wenn ich meine Eltern zum Essen einlade oder damals irgendwie und dann ich muss ja nicht. Aber wenn ich mit denen essen war, dann und das war super lecker oder so, und dann habe ich gefragt, und wie war's?
War es lecker oder vielleicht doch nicht ganz?
Wie war's? Und dann hieß es, ja, war schon recht. Und dann sage ich, das war richtig gut. Naja, war schon recht. Ganz schick, sage ich. Das war vom Service, das war
jetzt
schlecht.
Meckern.
Das war jetzt schlecht.
Das
und
ist
natürlich
auch dieses
immer sozusagen.
Passt, Joe.
Ja, also immer irgendwie zu deckeln, ne? Also nicht oben rauszuschießen, was auch verhindert, dass man vielleicht ganz tief fällt, aber immer so im Mittelmaß, immer normal bleiben, immer. Und das war schon, also eher die Gefahr sehen als das Positive auf der Welt, das ist schon das, was ich sozusagen von meinen Eltern mitbekommen habe, was man ihnen nicht zum Vorwurf machen kann, weil sie auch nur die Kinder ihrer Eltern sind.
Schießt du manchmal durch die Decke oder?
Ich habe das jetzt gelernt, also die Lust im Wörtchen Kontrollverlust zu entdecken, das ist aber auch was ich erst seit 3-4 Jahren kenne.
Ja. Hey, liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt's zum Beispiel vegane Abenteuerstreich und vegane Abenteuermortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach WHO-Empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt es bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probiert das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
Hat das, also ich finde zum Beispiel, wenn man, ich habe zwei Kinder, die sind noch relativ klein, 6 und bald 9 und da ist es so, dass ich seitdem irgendwie keinen Kontrollverlust mehr zulassen kann und mich selber so bremse und so sicherheitsmodusmäßig unterwegs bin. Jetzt hast du gesagt, deine Tochter, die ist schon 19.
Nee, stimmt gar nicht, 20, Entschuldigung.
20 sogar schon. Dein Sohn ist irgendwie 9 oder 10. Ne? Hast du das Gefühl, dann ist Kontrollverlust mal wieder ein bisschen mehr, du kannst mal ein bisschen mehr ausprobieren und ein bisschen loslassen? Hat das auch was mit den Kindern zu tun, dass du mehr...
Also ich lebe mit meinen Kindern nicht zusammen. Und Kontrollverlust meine ich jetzt eher, dass man sich selber Dinge zugesteht. Also man sagt, das passt zu mir, so bin ich, das passt zu mir. Man erzählt sich ja immer wieder jeden Tag die Geschichte von sich selbst, um ein Stück weit daran festzuhalten. Und wenn man dann plötzlich eine neue Gewohnheit irgendwie sich vornimmt, ja, oder die nicht in die Geschichte oder in das eigene Bild passt, dann muss man sich ein Stückchen rausbewegen. Ja? Also ich weiß zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe früher war ich Kettenraucher, ich wusste natürlich, dass es nicht gut ist für mich.
Passt null,
ja?
Zu dir, finde ich übrigens.
Ist ja auch schon 20 Jahre her.
Passt null.
Ja, aber trotzdem habe ich es ja getan.
Ja?
Ne? Weil, und das aufzuhören, oder wenn man eben mit so einer Gewohnheit aufhört, obwohl man weiß, dass es einem schädigt, fällt es einem wahnsinnig schwer. Es ist
deswegen
nicht
hast
nur
du ja
dieser,
auch einen Gesundheitsberater jetzt in mir.
Ja, es ist nicht nur dieser Suchtfaktor, sondern es ist natürlich auch die Geschichte, die ich mir erzähle.
Ja,
ja, wenn ich das aufgebe, wer bin ich dann? Wenn ich Ängste zum Beispiel habe, ne? oder eben so eine negative, oft eine negative Einstellung oder eine, ich würde gar nicht sagen negativ, aber eine kritische Perspektive, die würde ich gerne aufgeben, ganz oft und positiv und leicht ins Leben schauen. Und ich habe mich auch oft, also meine Freundin zum Beispiel, eine Langjährige, war so, ne, oder ist so, ein strahlender, positiver Mensch und so. Und ich liebe solche Menschen, weil ich sie bewundere und weil ich das toll finde. Und ich wäre auch gerne so, aber das loszulassen ist wahnsinnig schwer, weil es hat mich ja auch 48 Jahre durchs Leben getragen. Also Ängste auch, wo man zur Therapie geht, sind ja deswegen so schwer umzutransformieren ins Positive, weil sie dir auch einen gewissen Halt geben, weil sie auch dein Gerüst geben. Oder man glaubt, dass sie einem Gerüst geben, was ja nicht stimmt. Weil wenn du plötzlich was ablegst und im Jetzt lebst, ja, dann kannst du, dann geht es ja auch plötzlich anders und man wundert sich, dass man ja auch so kann. Aber man muss ja irgendwie so sein Gerüst haben, sonst fühlt man sich unsicher.
Der kann ja die KI den Glaubenssatz für uns umschreiben und richtigen finden.
Total, aber ich finde, du hast da total recht. Ich finde auch, dass bei der ganzen Selbstoptimierung, dass irgendwann man auch mal aufhören muss zu denken. Also ich bin ja auch durchaus auch ein nachdenklicher Typ und habe auch immer so ein bisschen so wahnsinnige Frohnaturen beneidet. Vor 20 Jahren habe ich mir gedacht, die haben es viel einfacher und die gehen viel positiver und die nehmen es leichter und so. Aber erstens weiß ich natürlich nicht hinter der Kulissen, ob es stimmt. Wahrscheinlich stimmt es meistens nicht. Aber wenn man selber einfach so ein Typ nicht ist, da kann man natürlich viel dran arbeiten und Therapien und machen und tun. Aber irgendwann ist es, glaube ich, auch wichtig, einfach zu sagen, okay, ich bin einfach ein nachdenklicher Typ und ich bin so und ich werde in meinem Leben nicht die Frohnatur sein, der irgendwie aus jeder ausweglosen Situation immer noch was Tolles sehen kann. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so toll, aber das alleine mal zu akzeptieren, dass man das, was man sich vielleicht wünscht, mal irgendwann sein zu können, dass das sinnlos ist und wahrscheinlich auch einfach nicht klappen wird.
Wobei man da nicht vergessen darf, dass man natürlich schon ein Herdentier ist. Und zumindest in meinem Fall ist es so, wenn ich in einer Verbindung bin mit jemandem, dann kann sich das auch ändern. Weil du natürlich in der Verbindung oder in der Partnerschaft oder auch mit den Kindern, du guckst ja auch immer ein bisschen nach dem Äquivalent, ne? Also was kann ich, in was für einer Rolle steckt mich der Partner? Was habe ich für auch dem zu geben oder was für Werte braucht der von mir, erwartet der von mir? Und dann transformiert man sich ja auch selbst. Nicht, dass man sich jetzt aufgibt oder so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Partner oder eine Partnerin habe, wo ich merke, ich finde es total toll, dass die mir Freundlichkeit, Liebe und eine Heimat und einen Schutz und ein warmes Gefühl gibt. Und ich merke, dass diese Person vielleicht Rat sucht oder dass ich die manchmal stützen muss oder dass ich, ja, also dann man kriegt ja so eine Rolle zugewiesen und gerade in langjährigen Beziehungen verfestigt sich das ja auch sehr. Das kann man dann sehr schnell sehen. Aha, du gibst jetzt der Mama das und der Papa gibt dir sozusagen das Gefühl und ihr braucht einander und ihr könnt nicht ohne einander, ja, weil sozusagen Dinge ich outgesourced habe, Bedürfnisse. Und dafür bekomme ich aber was, ja. Und so veränderst du dich ja auch in der Beziehung mit Kindern oder mit Partnern. Ja.
Das ist wieder die Geschichte, wo man so auf eine Rolle festgenagelt wird. In der Familie ist man dann der Funny Dad oder der Strenge.
Aber hast du das Gefühl, dass du diese Rolle in Beziehung auch durchaus dann mal absichtlich oder unabsichtlich verändert hast? Also, dass du in langen Beziehungen warst und am Anfang hattest du die und die Rolle und irgendwann warst du an einem ganz anderen Punkt?
Ja, klar. Also das ist ja gerade nach langen Beziehungen oder so, dann, wenn die dann gelöst wird, dann plötzlich merkt man, ich fühle mich plötzlich ganz anders oder meine Werteliste hat sich verändert. Ja. Plötzlich sind mir andere Sachen ganz wichtig und dann muss man sich die Frage stellen, waren die eigentlich immer schon wichtig und wurden die ein bisschen ersetzt durch diesen Partner oder ist das jetzt neu? Ja. Und dann lebt man so und dann verliebt man sich und denkt, die Frau ist ganz anders. Und 3 Jahre später merkt man, die ist ja auch wie meine Mutter.
Das ist doch schön.
Weil das Unterbewusstsein natürlich schon längst was erkannt hat, was dein Bewusstsein noch gar nicht checkt oder noch viele Jahre braucht dafür.
Ach, es ist ein Drama, ne?
Ja, was müssen wir denn als Eltern jetzt nochmal bedenken, dass die mit guten Glaubenssätzen dann irgendwann durchs Leben gehen?
Wir haben es leichter, ne? Also wenn man so darwinistisch das Ganze betrachtet, dann ist es, glaube ich, schon so, dass sich die von Generation zu Generation, dass sich's verbessert, ja, und dass die Kinder immer klüger, weiser, bewusster, achtsamer sind als ihre Eltern. Und unsere Generation hat, glaube ich, da viel für unsere Eltern, für die Nachkriegsgeneration aufräumen müssen. Und ich glaube schon, dass wir unsere Kinder jetzt bedachter angucken, mehr zwischen die Zeilen hören. Ja. Wir haben uns therapieren oder austherapieren oder lassen und sind, glaube ich, ein bisschen bewusster und haben vielleicht auch mehr Zeit und weniger Nöte und leben im Frieden noch und haben irgendwie mehr die Möglichkeit, unseren Kindern ein gesünderes, stabileres, werteorientierteres Mindset mitzugeben, als unsere Eltern das getan haben oder konnten.
Schön eingeordnet, ja, wo wir gerade stehen mit der Entwicklung. Ja.
Ja, total. Und ich meine, wenn dann bei dir die Große schon aus dem Haus ist, hast du dann öfter Momente, wenn du sie mal besuchst und denkst, das haben wir gut gemacht, das ist gut gelaufen, das ist ein gutes Mädchen geworden oder jetzt ja Frau mit 20. Wie ist das Gefühl eigentlich, wenn das Kind so groß ist, dass es...
Oh ja, erzähl mal bitte, berichte mal.
Sie studiert ja in einer... Darf ich erzählen, in welcher Stadt sie studiert?
Nee.
Okay. Sie studiert ja jetzt nicht ganz um die Ecke von dir und du siehst sie deswegen wahrscheinlich auch nicht jede Woche, geht ja gar nicht. Aber wie begegnet man sich, wenn die Kinder aus dem Haus sind?
Ja, also unser Unterschied hier am Tisch ist, dass ich mich getrennt habe von der Mama meiner Tochter, als meine Tochter 4 war. Und bei meinem Sohn, da war er 7, glaube ich. Also ich kriege meine Kinder natürlich viel weniger mit als ihr. Und ich habe natürlich auch zu meiner Tochter ein ganz anderes Verhältnis, weiß ich nicht, aber natürlich unter einer anderen Prämisse haben wir miteinander gelebt, haben uns wahrgenommen, gefühlt, gesehen. Das, glaube ich, kann man gar nicht, ich kann mich da mit euch gar nicht in einen Topf werfen. Wenn ich jetzt sage, meine Tochter studiert jetzt woanders, dann macht das für mich keinen großen Unterschied. Außer, dass wenn ich sie jetzt besuche, dass dann kein anderer mehr da ist. Ne? Also keine neue Familie oder niemand, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, sondern es geht dann nur um sie und mich. Ja.
Eigentlich schön. Jetzt sind wir nun alle ja zwischen 40 und 50, manche sind dichter noch in der 4, andere sind in der Mitte.
Ich möchte ein Geständnis ablegen. Ja?
Hast du mit deinem Alter gelogen oder was
kommt jetzt? Ich färbe meinen Bart und meine Haare.
Wirklich?
Ja.
Wirklich?
Wäre ich jetzt so prominent wie ihr, dann würde es jetzt Promi-Flash-Artikel geben. Aber vielleicht könnt ihr ja auch irgendwas zugeben oder so.
Nee, also da mein...
Nee, also wirklich dieses...
Die ganze Bart und aber Bartfärben ist doch brutal anstrengend. Muss man das nicht alle paar Tage
das
machen?
Das geht. Also ich glaube, ich möchte auch einfach mal Mut nach draußen den Vätern, die zuhören und denken.
Wie alt bist du?
Ich bin 42.
Wow. Ich meine, Olli und ich haben einen solide grauen Bart, aber ich finde, wir sind so George Clooney-Typen, oder?
Ja, aber ich war gerade im Synchron und habe mich angeguckt mit grauem Bart und langem grauem Bart und allem, wo ich dachte, Alter, ey, das ist nicht schön.
Ja, wo grauer Bart finde ich voll okay.
Aber ich lasse mir den im Film, lasse ich mir den auch also oft dunkel machen mit Wimpern.
Ja, das hat jetzt letztens mal irgendwie bei einer Fernsehsendung auch jemand gemacht bei mir. Aber grauer Bart, aber du färbst dir, machst du das schon jahrelang?
Nein, mache ich noch nicht so lange. Und das ist auch eher so ein Blending. Also es kommen immer noch, es gucken ja auch ein paar grau. Ich habe so einen grauen Ansatz. Und dann ist es ein bisschen albern, wenn du auf einmal die Haare dunkel sind, aber der Bart weil das bei mir alles gerade ruckzuck geht. Also es geht gerade so schnell.
Das heißt, du musst dir einmal in der Woche Bart und Haare färben?
Nee, Haare, weiß nicht, alle anderthalb Monate ein bisschen.
Aber hast du sonst, hättest du doch einen Ansatz.
Aber interessant ist doch gar nicht, dass du es machst, sondern warum?
Ja,
vielleicht sind es eitle Gründe, dieses vor der Kamera stehen Ding. Ich mache ja auch noch ein bisschen.
Gibt ja auch Menschen mit grauen Haaren, die vor der Kamera stehen.
Genau.
Gandalf.
Irgendwie, aber ich habe mit meiner Friseurin darüber gesprochen, die ist natürlich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, die mich bestärkt, das zu machen. Nee, ich mag es so lieber. Ich mag es irgendwie so lieber.
Wenn du dich so gerne magst und dich so selber so lieb hast, dann ist das völlig in Ordnung.
Ja.
Vielleicht magst
du dich gar nicht.
Vielleicht magst du dich gar nicht so sehr, nee. Weil wenn du dich so sehr mögen würdest, würdest du dich auch
nicht mögen. Egal, ne?
Er akzeptiert sich nicht selbst. Nee. Da haben wir schon ein Thema.
Ich schreibe die neuer Folgentitel.
Akzeptanz.
Ich habe Probleme mit dem Alterwerden.
Oder wir rufen nochmal deinen Vater an.
Ja. Ja, dann.
Moin, Minion.
Das wird auf jeden Fall ein Podcast sein.
Färbst du immer noch Haare? Ja. Warum machst du das denn?
Genau.
Ja, aber was ich ja eigentlich eben sagen wollte, ist, ich meine, jetzt sind wir irgendwie zwischen 40 und 50 und da, bei mir zumindest hat sich das eingestellt, dass auf einmal so dieser Blick, der klassische Midlife-Crisis-Blick auf den Rest des Lebens irgendwie so entstanden ist. Also, okay, war das jetzt schon die Hälfte? Was passiert denn jetzt noch? Und bei mir, ich meine, mit dem Elfjährigen, irgendwie ist es irgendwann auch schon absehbar, dass der aus dem Haus ist. Was macht man denn dann noch im Leben? Also was
Haare färben. Das war jetzt die Antwort auf mein. Auf
ich kann ja nicht jeden Tag hier den Punk machen. Aber wie ist das bei dir? Bei dir ist jetzt die Große aus dem Haus, der Kleine unfreiwillig.
Aber positiv denkenden Menschen.
Bei dir positiv denkenden Menschen. Was sind denn deine Pläne für die nächsten 20, 30 Jahre? Oder denkst du in deiner positiven Art, in 5 Jahren bin ich nicht mehr da?
Ja, das spielt manchmal damit ein. Ich hab letztens bin ich mit meiner Kollegin zusammengesessen, mit der ich diese Reihe mache, und die hat auch einen 20-jährigen Sohn, und der saß dann bei uns und wir hatten irgendwie einen schönen Abend gegessen und so, und dann meinte er so ganz völlig frei, wertfrei, also nicht böse gemeint, gar nichts, guckt uns an, wir sind beide Ende 40, und sagt so: Habt ihr eigentlich im Leben noch Pläne? Also es war aber völlig ganz lieb gemeint. Es war überhaupt nicht. Naja. Und wir haben natürlich gelacht. Alter, ich ziehe ja gleich die.
Wie der Joke hast du gelacht. Gelacht und geweint zugleich.
Ja, aber dachte ich, ja.
Und dann hat er die Familie ausgelöscht. Was? Aber ja.
Und dann habe ich ja natürlich drüber, man muss sich aber doch drüber nachdenken, was denn die Pläne tatsächlich sind. Weil wir sind jetzt natürlich in einem Alter, wo dann auch so die Midlife-Crisis hat dann sicherlich auch ihren Antrieb dadurch, dass man halt irgendwie jobmäßig, wenn es gut gelaufen ist, einigermaßen gesettelt ist. Das Familienthema ist durch. Man ist vielleicht in einer stabilen,
du willst nicht noch Kinder?
Beziehung oder so. Ach, weiß ich jetzt nicht, ob man das im Kind antun muss.
Ach,
aber,
komm.
Die Frage stellt sich schon, ja klar. Also dann auch noch, wenn man dann noch guckt, wie unsere Branchen irgendwie, was da so passiert oder was auch weltpolitisch so ist und so. Aber es ist immer ich glaube, es ist eher eine Aufgabe, um einigermaßen gut durchzukommen, inwiefern prokrastiniert man, inwiefern setzt man sich diesen ganzen News, die ganzen Informationen, die wir abrufen können, aus, und wie guckt man, dass man irgendwie einigermaßen klar und trotzdem noch positiv gestimmt und zukunftsorientiert irgendwie sich so einpegelt. Ne? Also das ist, glaube ich, auch echt eine Schwierigkeit, eine Herausforderung mittlerweile.
Und das, wenn man auch noch Hypochonder ist, ne?
Ja, das kommt noch dazu.
Man muss sagen, wir sind mal 3 Tage um Dublin gewandert und hatten super Wanderung und haben uns 3 Tage auch sehr viel über Krankheiten unterhalten, ne? Was man alles noch kriegen könnte, was man vielleicht auch hat und gar nicht davon weiß.
Wie viele
weiß.
Jahre ist das her?
10 Jahre her, wahrscheinlich, ne? Vielleicht, nee, Emil war schon auf der Welt. Nee, das kann nicht sein.
Nee,
das Kind war schon da.
Ja, aber ist auf jeden Fall.
Meine Frau hat mir eine Auszeit geschenkt. Flieg doch mal zu deinem Kumpel Sebastian Ströbel ans Set. Und der hat nämlich in Dublin gedreht mit seiner damaligen Freundin Yvonne. Und wir beiden hatten über Tag nichts zu tun. Also sind wir wandern gegangen und haben uns über Krankheiten unterhalten, was man halt so macht, ne?
Ja. Rund um Dublin.
Mit der Apothekenrundschau im Gepäck.
Oh, da hab ich der Apothekenrundgang.
Krampf im Bein. Ich glaube, es ist vorbei. Ja.
Es gibt doch dieses geile Quartett, Krankheitenquartett. Das wäre ein Geschenk.
Nee, das möchte ich nicht. Nee, im Zweifel entdecke ich da noch 15 Krankheiten, die ich noch gar nicht kenne. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
Ja, also wenn man irgendwie Schnupfen oder so googelt, dann ist man ja klinisch tot, habe ich festgestellt.
Aber was machen wir denn in 10 Jahren, wenn wir dann Mitte 50, 60 sind?
Ja, was machen wir?
Ja, ich weiß es nicht. Also.
Aber ich sag mal so, wenn man jetzt sagt, die KI macht alles kaputt, so, du rutscht doch noch durch. Es wird doch noch gedreht werden. Es wird ja nicht sofort alles. Okay, es wird nicht mehr gedreht.
Meinst du, in fünf Jahren ist schon soweit?
Nein, das nicht. Aber ich glaube schon, dass auf früh oder lang, glaube ich. Also, ich zitiere diesen CEO von Volucap. Ich muss nochmal gucken, ob die genau so heißt, diese Firma. Der sagte, in 5 bis 10 Jahren ist der Film mit Menschen ein Nischenprodukt.
Programmkino.
Ja, genau.
Krass.
Ja.
Aber ich meine, wir haben doch auch immer mal den CEO von Stepstone hier, ne? Mit O-Tönen.
Sebastian Detmers, ja.
Ja, hat der nicht zur KI gesagt, dass es damals war, als das Internet erfunden wurde und alle Schiss hatten, dass so dieses Nullerjahre Roboter nehmen uns die Arbeit weg. Und dass natürlich ganz viele Jobs weggefallen sind, aber damals eher so, ne, niedere Geschichten mit so richtig zusammenschrauben. Und dass aber wahnsinnig viele neue Jobs natürlich auch entstanden sind. Ich sag mal, die Informatik ist entstanden. Ein Berufszweig, den es bis dahin nicht gab, wo wahrscheinlich 10 Millionen drin arbeiten mittlerweile. Ist das mit der KI nicht auch möglich?
Doch,
das ist einfach so viele neue Sachen.
Natürlich.
Da bist du halt kein Schauspieler mehr, aber.
Es wird sowas Grandioses kommen, was wir uns alle nicht vorstellen können, weil unsere kleinen Gehirne das nicht schaffen. Aber die KI, die hat sich schon was, die denkt, die sollen mal locker bleiben. Genau. Wir haben hier was vorbereitet.
Bevor ich den Mensch auslösche, lasse ich ihn noch kurz mit ihm.
Das stimmt. Aber ich glaube ja, fürs Gehirn ist gar nicht gut, wenn man sich ständig den Bart färbt. Das geht ja alles in die Haut.
Ja.
Und dann auch.
Aber man denkt viel positiver. Ja. Hey!
Und die Zähne fallen als erstes aus, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, aber vielleicht ist es ja auch gut.
Nein, es wird viel Neues entstehen. Die Frage ist nur, und da wieder den Schritt zu unseren Kindern und zur nächsten Generation, wie werden die darauf vorbereitet? Das sehe ich zum Beispiel noch nicht. Also wenn ich mir die Schulsysteme angucke oder so, auf diese Flexibilität, die dann von den Kindern erwartet wird, die sehe ich überhaupt nicht. Weil was ich sehe, dass die Schulen auf Arbeitnehmer ausbilden, auf Wissen oder Leistung wird belohnt. Ja, und es geht weniger darum, was bringst du als Mensch in deiner Kreativität mit, was kann man daraus machen. Die individuelle Förderung, finde ich, ist jetzt bei meinen beiden Schulkarrieren, die ich da beobachtet habe bei meinen Kindern, das konnte ich da nicht vorstellen. Auch meine Tochter war auch in einer freien Privatschule, ne, die einen ganz anderen Ansatz hatte. Aber auch da habe ich das nicht wirklich gesehen. Also diese Flexibilität, die man da aufbringen muss, in Zukunft zu sagen, ich fange mit 20 mein Berufsleben an und werde das mit 70 ändern. In der Zeit werde ich 10 bis 15 Berufe haben, werde meine Nische immer suchen, nach Bedürfnissen gucken, die es gerade braucht und das versuchen, irgendwie monetär zu transformieren. Das sehe ich überhaupt nicht.
Ja, da bist du willkommen im Club. Das ist unser Dauerthema. Auf
den Türen, ja, klar.
Die Schule. Bob Blume-Folge, kann man nur sagen.
Kennst
die wir
du Bob
hatten.
Blume? Bob Blume, Bildungsinfluencer, total guter Typ, auch Lehrer
Netzlehrer.
Am Gymnasium und der macht sich da wahnsinnig viel Gedanken zu. Den hatten wir in einer der letzten Folgen. Und
hat auch einen guten Podcast dazu, wo er auch solche Themen.
Die Schule brennt. Ja. Ja, gut, dann müssen wir uns halt in 10 Jahren hier treffen und ich meine, unsere Gehirne sind offensichtlich zu klein, als dass wir drüber spekulieren können. Ne?
Vielleicht haben wir dann auch aber Zeit, ein Weinchen zusammen zu trinken.
Fände ich schön.
In einer deiner Heimaten, also ich habe nur, wenn ich irgendwie so, wenn man so quer liest, alleine, also du kommst aus Konstanz. Mhm. Aus Paradies, aus dem Paradies, stimmt das?
Ein Stadtteil,
der Paradies heißt toll. Guck mal, du kommst aus dem Paradies, deswegen bist du auch so positiv gestimmt und weißt, wie es da aussieht, im Paradies. Und lebst in Berlin, aber bist super viel auf Sylt. Mhm. Welches ist deine Lieblingsheimat?
Ich hoffe, dass es bald Bayern wird, weil ich da jetzt hinziehe im Sommer. Berlin hat sich so ein bisschen durchgespielt, glaube ich. So, da war ich jetzt 16 Jahre. Das ist, ich glaube, da haben wir uns jetzt auseinanderentwickelt. Ich doch mehr, glaube ich, die Ruhe suche. Oder
dann ist Sylt ja nicht so schlecht zum Beispiel.
Sylt bin ich Winter. Arbeitsmäßig ein, zwei Monate im Jahr. Ja. Aber ich arbeiten tue ich bisher zumindest 90% in Hamburg.
In Hamburg nämlich. Mhm. Das ist nämlich gut.
Ja, das ist absolut gut. Ja,
es ist schade, dass du nicht nach Hamburg ziehst.
Das finde ich auch.
Ja. Aber dann besuche ich dich halt mal in Bayern. Hast du schon eine Wohnung gefunden eigentlich?
Ja.
Ist ein Gästezimmer für mich eingerichtet?
Absolut.
Toll. Das ist super. Dann machen wir eine Podcast-Reise und fahren wir da unten hin.
Wir brauchen immer Gründe, irgendwo hinzufahren.
Ja, ja, genau. Ja, das ist doch schön. Dann treffen wir uns das nächste Mal also in München im Gästezimmer von Olli und nehmen da auf, oder was machen wir?
Oder schreiben ja, oder Kinderbuch halt in der zusammen? Scheiß
KI, keine so, Ahnung.
Schreibst du noch Kinderbücher?
Ja, im Oktober kommt das nächste raus. Ich glaube im Oktober.
Und Kasi Kautz auch?
Nee, Kasi Kautz machen wir nicht mehr weiter, sondern ich bin jetzt bei einem anderen Verlag und da kommt die Hochhauskatze raus.
Was ist das für eine?
Eine kleine Katze in einem Hochhaus. Das wird auch so vom Format her auch so sein. Andrea Stegmeier, eine weltbekannte Illustratorin, kann man fast sagen, illustriert das Ganze. Und es ist eine Katze, die sozusagen die Menschen zusammenbringt. Und da geht es auch wieder wie bei meinen anderen Kinderbüchern, um die Vermittlung von guten Werten. Und das aber richtet sich jetzt diesmal an jüngere Kinder.
Und die wohnt im Mietshaus.
Natürlich, genau. Mhm. Ja, ja, im Mietshaus, genau. Ja.
Immer wenn ich sage, erzähl mal einen Witz, hau ich den raus. Ja. Weil der ist so eins, mein dummes Gehirn kann sich nur so einen Scheiß merken. Ja. Aber das klingt doch gut. Guck mal, dann ist das doch schon mal, wenn es dann im Dreh nicht mehr läuft, dann wird die KI ganz sicherlich nicht Kinderbücher schreiben können.
Ich glaube schon, aber Kinderbücher ist auch wirklich was, wo man jetzt nicht wirklich Geld mitverdient.
Haben wir auch schon mal gehört. Aber wir werden das Buch natürlich in unserem Podcast vorstellen, das wird ein Game Changer.
Ja, vielen Dank dafür, dass ihr das letztes Mal schon
bitte gemacht habt. Bitte dich. Danke, dass du welche verlost hast. Ist auch klar. Mein Lieber, das war sehr schön mit dir. Hat viel Spaß gemacht. Und es ist sowieso immer total interessant, sich mit dir zu unterhalten, weil man schreibt sich fünf Sachen auf und ist doch immer an einer anderen Ecke. Gut, jetzt stimmt. Normalerweise, wenn wir uns im Restaurant treffen, schreibe ich mir nicht fünf Sachen auf. Deswegen ist es skurril. Aber hat schöne Wendung genommen, das Gespräch, finde ich.
Vielen lieben Dank. Das war toll.
Vielen Dank.
Bis in 10 Jahren spätestens.
Ja, oder vielleicht vorher.
Ja, wir gehen wieder essen. Ich kontrolliere jetzt deinen Alkoholkonsum. Ja. Ist noch nicht mal ein Scherz. Bis denn. Danke, Küsschen. Tschüss.